Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Liebe mit Anke van de Weijer.
Es gibt so diese Momente, da sitzt man, keine Ahnung, abends auf dem Sofa, man liegt im Bett und plötzlich ist man so, das ist ja wirklich, so schade, dass das passiert ist. Und man schämt sich einfach nur total krass für irgendwelche Sachen, die teilweise vor Jahren passiert sind, die totale Kleinigkeiten sein können und die so rational gesehen wirklich überhaupt keine Rolle mehr spielen. Aber trotzdem ist da so dieses Gefühl. Und so alle paar Monate fällt einem irgendwas davon wieder ein. Genauso geht's auch der Autorin und Journalistin Annika Landsteiner. Die sagt, ich schäme mich dauernd.
Gerade eben, als die Technik nicht funktioniert hat. Gestern für so Kleinigkeiten, also ich bin auch ein Mensch, wenn ich krank bin, sage ich als allererstes, sorry, dass ich krank bin. Solche Sachen, ne?
Ich kann es ja so ganz unter uns sagen, ich habe mich tatsächlich auch geschämt. Als ich nämlich Annika eine Mail geschrieben habe, die erste, die ich an sie geschrieben habe, habe ich erstmal schön ihren Namen falsch geschrieben. Ja, richtig cool. Fand ich eine total süße Idee von mir, habe ich gedacht, nee Anke, das hast du wirklich super gemacht. Warum ich drüber spreche? Weil es in dieser Episode um Scham geht. Annika, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Sorry Not Sorry, über weibliche Scham. Und in dieser Episode, da gucken wir ganz konkret darauf, was eigentlich Altern und Scham miteinander zu tun haben. Ich meine, uns wird doch irgendwie dauernd eingetrichtert, ne? Dass wir für irgendwas viel zu alt sind oder dass wir viel zu jung sind und sowieso überhaupt gar keine Ahnung haben. Oder dass wir doch jetzt langsam echt mal irgendwie unser Leben auf die Reihe kriegen sollen, bitteschön. Wie bei Mira, die ist Mitte 20 und sagt, na, ich bin aber gerade noch gar nicht so weit.
Also alles, was so mit diesem typischen Erwachsenwerden zu tun hat, wie irgendwie sich irgendwie festlegen für irgendwas oder irgendwie Geld investieren in irgendwas, das, finde ich, passt überhaupt nicht gerade in mein Leben. Und da fühle ich mich noch irgendwie nicht alt genug.
In dieser Episode, da checken wir unter anderem, warum vor allen Dingen Frauen fürs Alter bzw. älter werden beschämt werden. Und wir checken später auch noch, warum Sex und Liebe im Alter immer noch ein Tabu und damit auch ein Schamthema sind. Und wie uns ausgerechnet Reality-TV dabei helfen kann, das aufzulösen. Erstmal müssen wir jetzt aber am Anfang klären, wie eigentlich Scham als sozialer Mechanismus funktioniert. So erklärt Annika das.
Also so grundsätzlich ist die Scham ja ein isolierendes Gefühl, weil man ja auch in vielen Fällen, die geht ja einem Fehlverhalten im besten Falle hervor. Also Beschämung ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Aber wenn es jetzt einfach nur darum geht, man hat sich fehlverhalten, man läuft rot an, man ist so ein bisschen ausgestellt, das ist eigentlich isolierend. Aber ich als Gegenüber, wenn ich jetzt die Fremdscham spüre, sehe dann, oh, diese Person läuft rot an. Und dann will ich die nicht weiter exponieren, sondern eigentlich zurück ins soziale Gefüge bringen. Das heißt, ich helfe ihr auf, ich frage, ob alles in Ordnung ist. Und dann tue ich im besten Fall natürlich so, dass ich das gar nicht gesehen habe. Und alle schauen woanders hin.
Du schreibst ja in deinem Buch Sorry Not Sorry auch darüber, wie Altern und Scham zusammenhängen. Wie ist denn da der Zusammenhang?
Also grundsätzlich kennen, glaube ich, diese Altersdiskriminierung ab einem bestimmten Punkt alle Menschen, weil wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Alles soll höher, schneller, weiter sein. Wir haben zum Beispiel diese Forbes 30 under 30 Listen. Also wir wollen alles sehr, sehr schnell erreichen. Und dann kommt bei Frauen aber auch so zusätzlich so eine Objektifizierung hinzu. Also Frauenkörper werden ja ständig bewertet und da kommt auch die biologisch tickende Uhr mit rein. Also wir gucken auf so ein bestimmtes Alter und sagen, und ab dann lohnen sich viele Dinge nicht mehr. Und dieses Alter wird irgendwie immer früher und alle, die dann dieses Alter erreicht haben oder nach gesellschaftlichen Standards nicht mehr so jung und aufgeblüht leben, wie wir uns das vorstellen, die sind dann abgehängt. Mhm. Und da kommt dann so eine Altersscham. Oh, jetzt bin ich so alt, jetzt habe ich habe keine Kinder, ich bin Single, ich bin nicht verheiratet, ich war nie auf der Forbes-Liste. Da kommen dann diese Mechanismen rein.
Da sind wir dann ja quasi bei einer Scham, die man empfindet, weil man für etwas beschämt wird, oder?
Ja, absolut. Also diese Scham hilft eben gar nichts mehr. Wir haben uns da in was reingeritten, was uns alle unfassbar stresst und wir eigentlich die ganze Zeit in so einem Überlebensmodus sind und dann an so einem Punkt ankommen, an dem wir so innehalten und von außen dann in vielen Fällen beschämt werden, weil wir bestimmte Punkte dann doch nicht geschafft haben, erfüllt haben.
Du hast ja gerade schon das Beispiel alternde Frauen erwähnt. Wann geht's denn da los mit dem Age-Shaming?
Also ich dachte, das geht super spät los. Und dann habe ich selbst eine persönliche Erfahrung gemacht. Ich habe mich mit 35 zum ersten Mal auf einer Dating-Plattform angemeldet und habe dann wirklich so, also der eine Mann hatte seine Profilbeschreibung dafür genutzt, sich nicht selbst vorzustellen, sondern so einen Altersriegel vorzuschieben und zu sagen, obwohl er gleich alt war, 35-jährige Frauen brauchen sich nicht melden, mit denen stimmt was nicht. Und ein anderer Typ hat zum Beispiel immer zu mir gesagt, ich kann nicht glauben, dass du so alt bist, du siehst so jung aus. Also so ein ekelhaft verstecktes Kompliment. Und habe dann so in der Popkultur auch so reingeguckt und habe mich vor allem daran erinnert, wie ich aufgewachsen bin, nämlich mit unterirdischen Sitcoms, die schlecht gealtert sind, also Serien in den späten 1990ern, Anfang der 2000er, wo einfach Frauen Anfang, Mitte 30 dann schon so als alte Jungfer gelten oder so blöde Witze gerissen werden. Ich weiß nicht, ob du Friends geguckt hast. Da ist von Anfang an ja dieser Witz mit Monica, eine super schöne Mit-20erin, wo die Mutter immer sagt, du kommst eh nie unter die Haube. Wo ich immer so denke, what the fuck? Also wir sind so aufgewachsen mit, da sind wunderschöne Frauen auf dem Bildschirm und die gelten aber jetzt schon irgendwie als, das ist schon durch mit denen. Da ist nichts mehr zu holen.
Wir sind ja tatsächlich auch ein Alter ungefähr und ich hatte letztens auch den Moment, dass ich das erste Mal so richtig unangenehm realisiert habe, dass ich gesellschaftlich gesehen eigentlich eine mittelalte Frau bin. Und ich so denke, wenn ich jetzt schwanger werden würde, hätte ich das Gefühl, ich hätte eine Teenie-Schwangerschaft.
Ja, das geht mir aus. Ja, absolut. Also ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass unser Leben eigentlich, dass sich viele Dinge immer später entwickeln. Also die Generation meiner Mutter, meine Mama hat mich mit 24 bekommen. Das ist wahnsinnig jung, war für die damalige Zeit aber relativ normal. Und jetzt ist es ja ganz oft so, dass wir uns erstmal Zeit lassen, viele studieren. Dann haben wir diesen ganzen Struggle in den 20ern, also bis wir wirklich auch ja, Verhältnisse mit anderen Menschen formen, wo wir sagen, und jetzt bin ich ready, ein Kind in die Welt zu setzen. Da tickt die Uhr und dieser auferlegte Druck von außen ja schon seit Jahren total krass.
Du schreibst darüber ja auch in deinem Buch, ne, dass du dich jünger fühlst, als du bist und dadurch dann auch mit dem Alter strugglest, weil eben die Gesellschaft dich anders wahrnimmt, als du dich eigentlich fühlst. Wie äußert sich das bei dir dann?
Also ich muss ehrlich sagen, so Erlebnisse im nahen Umfeld habe ich weniger, weil ich bin in einer Clique, in der meine allerengsten FreundInnen noch nicht geheiratet haben und es auch ganz wenige Babys gibt. Also wir fallen so alle zusammen aus dem Raster und das tut irgendwie ganz gut für uns selbst, weil wir uns nicht so ausgestellt fühlen. Aber ich habe eben so eine internalisierte Altersangst, die bei mir gar nichts mit jetzt so der tickenden Uhr zu tun hat oder dass ich eben super alt aussehen würde. Aber ich habe so eine Verlustangst von Wertigkeit, also so diesen Gedanken, wann kommt der Punkt, wenn ich nicht mehr nach meiner Meinung gefragt werde oder ich nicht mehr so ernst genommen werde oder belächelt werde von Jüngeren. Und das zieht sich irgendwie, das ist eher so eine, ich schaue da sehr kritisch auf mich selbst und versuche dann auch immer schnell zu entlarven, so, haha, ich bin ja so alt, haha, ich bin wieder die Älteste am Tisch. Aber viele, die ich kenne, empfinden das gar nicht so, die machen da nicht so ein Drama draus. Also ich merke, dass ich durch diese Prägung, wo die Gesellschaft gesagt hat, ab 35 bist du alt, dass ich das so in mir drin habe, dass ich das eigentlich schon immer jetzt vorwegnehme.
Wann hattest du denn das erste Mal Angst vor dem Altern oder wann hast du das erste Mal festgestellt, dass das irgendwie ein Thema für dich ist?
Also ich, rein optisch war es so, dass ich habe wahnsinnig früh graue Haare bekommen und nicht jetzt eins, wo dann alle ihre Instagram-Story machen und sagen, haha, schaut mal das graue Haar, sondern ich hatte sehr, sehr viel graue Haare ab 27. Das liegt bei mir leider in der Familie. Und das hat mich fertig gemacht, weil mit 27, also ich war so jung, ich hatte kein Geld. So jung habe ich mich gefühlt auch und irgendwie noch total viel Quatsch angestellt und dann aber mit grauen Haaren. Das hat irgendwie gar nicht funktioniert.
Hast du denn die Haare gefärbt?
Länger nicht, aber dann angefangen, ja, weil ich gesagt habe, boah, es liegen noch 2/3 vor mir. Das mache ich jetzt nicht mit grauen Haaren.
Annika und ich, wir haben auch noch über ein Angstalter gesprochen. Also wie so eine Grenze, ab der man denkt, okay, also wenn ich so alt bin, dann bin ich wirklich offiziell irgendwie alt. Und in dieser Altersscham, da steckt ja irgendwie auch so drin, hier, bis dann und dann, dann musst du bitte das und das geschafft haben und du musst auch auf jeden Fall mal langsam dein Leben auf die Reihe bringen und sowas. Und das führt dann vielleicht auch dazu, dass wir uns manche Dinge nicht mehr trauen oder nicht mehr machen, weil wir irgendwie denken so, ja nee, da bin ich jetzt irgendwie auch zu alt für und das jetzt nochmal so ganz neu anfangen, weiß ich jetzt auch nicht. Oder aber man macht es eben doch und das kann dann mega empowernd sein. Bei Marie-Christine und Nesto war das zum Beispiel so. Die sind beide Mitte 30 und bei denen, da war das eine neue Ausbildung und ein neuer Sport.
Also ich bin Sexualpädagogin und ich habe so gedacht, boah, ich hätte voll Bock, noch ein Medizinstudium anzufangen. Dafür habe ich mich auf jeden Fall zu alt gefühlt. Aber jetzt mache ich einen Sexologie-Master in Merseburg und bin voll happy damit. Weil ich irgendwie gedacht habe, es muss noch was passieren. Ich bin nämlich auch 34 und jetzt bin ich voll glücklich damit, dass ich das angefangen habe dieses Jahr.
Schwimmen lernen. Also so vernünftig schwimmen lernen. Also mit einer sauberen Technik und also nicht nur übers Wasser halten, sondern einfach auch schön schwimmen lernen, ja.
Die größte Liebe meines Lebens ist Tanzen. Das habe ich aber erst relativ spät entdeckt. Und ich glaube, so Ende 20, Anfang 30 habe ich noch eine Weiterbildung angefangen zur Tanzvermittlerin. Und ich weiß, dass ich davor sehr lange überlegt habe und kurz davor war, also mich gar nicht zu trauen. Ich dachte, okay, ich bin zu alt, um sowas noch anzufangen. Auch ich habe nicht den richtigen Körper dafür. Ich hätte ja schon Profitänzerin sein müssen, um irgendwie Tanzworkshops geben zu können.
Bei Vanessa, Mitte 30, da war das eben das Tanzen. Und bei allen dreien hat man ja auch gemerkt, ne, das war einfach genau die richtige Entscheidung. Da vielleicht auch so durch diesen eigenen Cringe-Moment ja einfach mal durchzugehen und zu sagen, nee, fuck it, ich mach das jetzt einfach. Und das war dann einfach richtig, richtig cool. Annika Landsteiner, die schreibt in ihrem Buch auch von einem Angstalter. Und genau darauf schauen wir jetzt. Und dieses Angstalter, das ist tatsächlich was, was bei Annika sehr konkret festgelegt ist.
Da schäme ich mich auch schon wieder dafür, weil das so absurd ist. Ich habe mehr im Scherz zu Freundinnen gesagt, mein Angstalter ist 35. Das habe ich festgelegt, als ich 30 wurde. Habe dann aber auch in diesem Gelächter am Tisch gemerkt, da steckt natürlich auch viel Wahres drin. Also das ist alles irgendwie jetzt lustig, aber das sind einfach krasse Mechanismen, die dahinter stecken. Und als wir dann drüber geredet haben, haben alle so gesagt, ah ja, stimmt, ich habe eigentlich auch ein Angstalter. Und absurderweise habe ich das dann aber, als ich 35 wurde und in einer wirklichen Lebenskrise war, weil getrennt nach 10 Jahren und mit den Eltern im Urlaub und irgendwie beruflich so ein bisschen am Struggeln, habe ich gesagt, na ja, dann ist es halt 40 und habe mich einfach so selbst beschissen.
Mhm. Und ja. Hast du jetzt noch ein Angstalter?
Klar, ist immer noch 40.
Ja, es ist ganz interessant, weil also ich glaube, dass ich auch so ein diffuses Angstalter habe. Und ich glaube, bei mir wäre es irgendwie so 45.
Mhm.
Und ich kann dir aber gar nicht, also weil ich hatte auf jeden Fall auch voll das Thema mit 30 werden. Und dann habe ich mit einer Person da auch drüber gesprochen und die hat gesagt so, das ist total geil, weil ab 30 kannst du einfach dir Sachen gönnen und musst nichts mehr erklären und keine Ahnung. Und dann fand ich das total toll und total super. Und dann habe ich mich so um dieses 35-Thema so ein bisschen rumlaviert. Und dann, also irgendwie ist es jetzt diffus 45 und ich weiß aber gar nicht warum. Vielleicht, weil dann irgendwie auch so wahrscheinlich so ein Thema wie Menopause immer akuter wird auch, ne? Also ich habe das Gefühl, das ist ja gut, dass darüber jetzt auch mehr gesprochen wird, auch so Themen wie Perimenopause und so. Aber das ist natürlich so, finde ich, wenn du in der Menopause bist oder auf die Menopause zugehst, dann bist du halt endgültig eine ältere Frau.
Ja, das sind auch diese Zuschreibungen von außen. Also wir arbeiten uns ja auch immer noch aus diesem Bild heraus, dass wenn man kinderlos bleibt, dass man trotzdem als Frau gilt. Der Satz hört sich so absurd an, aber da muss man nur mal in Umfragen reingehen, was das andere Geschlecht oder alle Menschen, die nicht als Frauen gelesen werden, was die dazu zu sagen haben, eine kinderlose Frau. Da gibt es so schlimme Abwertungen und Zuschreibungen. Und gerade wie du sagst, wenn dann die Menopause kommt und das rein biologisch dann wirklich nicht mehr geht, also das ist dann nicht ein körperliches Versagen, aber das wird gerade bei vielen, die sich da auch nicht so mit auseinandersetzen, dann auch wieder so eine Beschämung, weil viele gar nicht auch wissen, wie früh das losgehen kann. Also es gibt Männer, die denken, die Menopause fängt mit 60 an und du bist eine alte Frau. Und da ist so eine Verschiebung davon, Doppelmoral zwischen den Geschlechtern. Und ich glaube, das macht so viel Sinn mit deiner diffusen Altersangst, weil du kannst es aus dir selber heraus gar nicht richtig beantworten. Und ich finde, das zeigt für mich so am besten, dass es von außen auferlegt ist. So, ah ja, jetzt steht die 4 davor. Und dann kommen diese ganzen Mechanismen und greifen.
Auf der anderen Seite, du hast ja eben auch schon gesagt, du bist in einem Kreis umgeben von Leuten, wo es jetzt sowieso eben noch nicht so super viele Kinder gibt und sowas. Da glaube ich schon auch, und da würde ich mich fragen, würde mich interessieren, ob das bei dir auch so ist, dass ich da so das Gefühl habe, wenn das eh nicht so passt im Sinne von, ich gehe jetzt sowieso nicht den Weg von Doppelhaushälfte, Familie, Kinder, sondern mein Lebensentwurf ist sowieso ein anderer, dann ist es auch schon wieder ein bisschen egaler.
Es ist zumindest was, was mich rein privat dann auf jeden Fall entspannt. Also ich habe für dieses Buch gerade auch zum Kapitel Altersdiskriminierung so viel gelernt. Ich habe angefangen und wollte nur was über Anti-Aging schreiben und bin am Ende bei der Altersarmut rausgekommen und habe diese ganzen Zahnräder gemerkt, wie die ineinander greifen. Und das waren für mich krasse Aha-Momente und das hat mich erschüttert. Und ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die das wirklich erleben. Und dann konnte ich aber so den Laptop zumachen und bin mit einer Freundin einen Wein trinken gegangen, die, sagen wir, keine Kinder möchte. Ohne jetzt, also es geht ja überhaupt nicht darum, was gut oder schlecht ist, aber es hat in dem Moment einfach so ein bisschen entspannt, dass man mit einem Lebensentwurf, der nach wie vor noch so ein bisschen in Anführungsstrichen unnormal ist und von der Seite betrachtet wird, dass das immer mehr wird. Das auf jeden Fall.
Mhm. Ja, ich finde das nämlich auch ganz interessant, weil du schreibst ja auch von der einen Freundin, die mit älteren Frauen Urlaub macht. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, dass das mir zum Beispiel total gut tut, altersmäßig so sehr durchmischte Freundinnen zu haben. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch so eine Freundin, die müsste jetzt dieses Jahr 60 werden. Mhm. Und die ist super gut drauf und die wohnt in einer coolen Wohnung in Berlin. Und die ist stylmäßig wirklich goals, würde ich sagen. Und dass ich so denke, so wenn ich die sehe, dann wird mir richtig warm ums Herz, weil ich da irgendwie so ein Vorbild dann habe von, guck mal, ich kann älter werden oder ich kann sogar alt werden, oh mein Gott, und trotzdem gut drauf sein.
Absolut. Das hilft mir auch. Und ich glaube auch, die Wissenschaft weiß ja, dass wir alle älter werden. Und wir haben zumindest teilweise, natürlich nicht alle, aber sehr viele Menschen haben viel mehr Zugang zu Fitness, zu irgendwie jung bleiben, zu. Es ist ja nicht mehr diese Nachkriegsgeneration oder dann die Babyboomer, die damit beschäftigt waren, irgendwie Häuser zu bauen und zu versorgen. Wir können uns das ja alle eh nicht mehr leisten. Und deswegen ist gefühlt so die Ausgabe fürs Fitnessstudio oder für einen schönen Urlaub oder für sehr viel Quality Time, die ja auch wissenschaftlich jung hält, ist das irgendwie, ich glaube, wir haben mehr Chancen, jung zu bleiben, würde ich mal sagen.
Aber im Fitnessstudio steckt dann ja auch schon wieder die Ebene drin, von wegen, du kannst gerne alt werden, aber bitte selbstoptimiert alt werden. Ne?
100%. Also ich glaube, in allen Sachen steckt natürlich der Kapitalismus drin, das beste Zitat, was ich in der Buchrecherche gelesen habe, war, Angst und Scham kreieren Märkte. Das hat Ashton Applewhite gesagt, die ist eine Expertin für Altersdiskriminierung. Und das merkt man total. Also, dass diese Selbstoptimierung, die ist dann dieses Jungbleiben und auch jung aussehen, das ist der Status, das musst du erreichen, um in Anführungsstrichen in Würde zu altern. Und wie du dahin kommst, dafür haben wir 1000 Produkte, die alle wahnsinnig teuer sind. Und damit schließen sich dann natürlich die Kreise, wann es dann wieder toxisch wird.
So ein Teil von mir denkt so nach all dem, was wir jetzt bisher gehört haben, auch so, na, das mit dem Altern, das werden wir ja irgendwie wohl auch noch hinkriegen, ja. Ich meine, das haben ja andere vor uns auch geschafft. Aber der Struggle ist dann irgendwie doch, ja, am Ende immer real, ne? Und da ändert sich im Laufe des Lebens auch irgendwie gar nicht so viel dran. Ist dann vielleicht auch irgendwie, ja, so eine Form von Jungbleiben, ne? Dass irgendwie manche Sachen einfach, egal in welchem Alter man ist, so bleiben. Und Leute, es gibt ja auch wirklich Sachen, auf die freut man sich im Alter. Wenn ich CNAM 21 nämlich gerade so zuhöre, dann denke ich mir, ja, also das mit dem Altsein, das kann von mir aus morgen losgehen.
Tatsächlich, wenn ich wirklich, wirklich alt bin, ich freue mich, nichts zu tun. Also ich arbeite auch in einer Bäckerei und da sind ältere Leute, die kommen jeden Tag, trinken Kaffee und chillen ihr Leben und das will ich auch. Da freue ich mich, wenn ich alt werde.
Ich sehe diese Leute, die da in der Bäckerei sitzen, wirklich genau vor mir und ich liebe wirklich alles daran und ich will mich auch wirklich sofort mit denen einfach an einen Tisch setzen. Und Leute, wir sind hier nicht bei einer Stunde Liebe, wenn wir jetzt nicht noch über Liebe und Sex im Alter sprechen würden.
Sex wird, je älter man wird, auch besser, weil man immer besser weiß, was gefällt mir eigentlich, was will ich nicht, wie kommuniziere ich das. Und damit haben ja voll viele von uns voll die Struggle, also zu merken, wo sind meine Grenzen, was sind meine Bedürfnisse und auch irgendwie ganz viel Unsicherheit, das zu kommunizieren. Und das wird einfacher und deswegen wird Sexualität, finde ich, je älter man wird, irgendwie intensiver und tiefer und so, yummy.
Und der Sex, wie ihn Vanessa da beschreibt, der hört natürlich auch nicht ab einem gewissen Alter irgendwie auf, ne? Auch wenn das vielleicht ein, ich sag mal, ungewohntes Gefühl ist, sich vorzustellen, dass irgendwie Menschen im Alter unserer Eltern oder Großeltern Sex haben. Und ihr müsst euch ja da jetzt auch nicht vielleicht direkt eure eigenen Eltern oder Großeltern vorstellen. Ihr könnt das ja vielleicht auch ein bisschen abstrahieren. Aber in dieser Angst vor dem Altern, da stecken ja auch so Fragen drin wie, werden wir im Alter noch guten Sex haben? Werden wir noch neue PartnerInnen kennenlernen? Werden wir überhaupt fit genug sein, um Beziehungen zu führen? So im Kopf und im Körper. Nele Posthausen aus dem Eine-Stunde-Liebe-Team hat sich eingelesen und mit einer Gerontopsychologin auch darüber gesprochen. Wir haben erstmal ganz vorne angefangen und Nele hat mir erklärt, was denn eigentlich dieses diffuse Das Alter ist, was da immer so rumwabert.
Das Alter als Lebensphase beginnt in der Forschung häufig so um die 65, also wenn Menschen in Rente gehen, dass wir ein eher mangelhaftes Bild von dieser Lebensphase haben. Das kommt laut Gerontopsychologin Eva-Marie Kessler unter anderem daher, dass sich unsere Lebensspanne in den letzten 150 Jahren sehr schnell verlängert hat, unsere kulturellen Vorstellungen und Strukturen aber nicht.
Wir denken, wenn es um soziale Beziehungen im Alter geht, oft an Themen von Einsamkeit, von Belastung. Aber das zum Alter gehört, ja auch außerhalb der Familie Beziehungen einzugehen, indem man füreinander irgendwie da ist, wo man sich aufgehoben fühlt. Das wird übersehen, weil es nicht zu diesem Bild passt. Aber in der Realität sieht es eigentlich gar nicht so aus.
Eva-Marie Kessler forscht an der Medical School Berlin zu Fragen des Älterwerdens und des Alterns. Sie sagt, im Alter erweitere sich der Radius der Liebe. Wir können also viel Liebe geben für FreundInnen, für Kinder, für Enkelkinder, für Tiere auch.
Was in der Vorstellung irgendwie alles ganz schön cool klingt, ne? Aber jetzt muss man ja auch sagen, zu diesem Alter gehört ja auch, dass der Körper mit 65 einfach nicht mehr der ist, den man mit 25 hatte.
Mhm, das stimmt. Menschen erleben durch den veränderten Hormonhaushalt, zum Beispiel nach den Wechseljahren, ganz real, dass ihre Vagina trockener ist und sie Sex daher anders, zum Beispiel mit mehr Gleitgel, angehen müssen. Auch die Sorge vor ausbleibender Lust oder Potenz ist im Alter ein Thema, oft verknüpft mit der Angst davor, nicht mehr so attraktiv zu sein. Die Altersforscherin Roberta Meierhofer aus Graz hat es mal auf einem Vortrag in etwa so formuliert: Wenn wir uns vor den Spiegel stellen, erwarten wir da eigentlich immer so eine Person zwischen Mitte 20 und Mitte 40. Das finden wir dann attraktiv. Aber die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat eine Studie veröffentlicht, die zeigt, dass Sex im Alter nicht weniger werden muss. Die Häufigkeit, die sinkt demnach eher mit der Dauer der Beziehung.
Das kennen dann natürlich auf jeden Fall auch Paare, die so Mitte 30 sind und zum Beispiel irgendwie seit 10, 15 Jahren zusammen. Aber wie kommt es denn, dass wir die Vorstellung von Menschen im höheren Alter nicht mehr so attraktiv finden?
Da würde ich zwei Aspekte anführen. Unsere Angst vor dem Tod und die Medien. Gerontopsychologin Eva-Marie Kessler sagt, dass die Vorstellung, dass das Alter irgendwie defizitär und nicht lebenswert ist, kulturell sehr tief in uns verankert ist.
Ältere Menschen erinnern uns vielleicht immer ein Stück weit irgendwie daran, dass wir vergänglich sind, dass unsere Körper fragil sind. Und diese Angst vor der Endlichkeit, die projizieren wir oft auf ältere Menschen.
Dadurch werten wir das Alter also ab.
Die Medien hast du ja gerade auch schon erwähnt. Welche Rolle spielen die?
In den Medien sieht man oft Leute um die 30. Und die Altersforscherin sagt, auch deswegen haben wir keine Vorstellung von unserem Gesicht, wenn wir in den Spiegel schauen, in höherem Alter, weil einfach die Vorbilder fehlen. Ähnlich ist es mit der Liebe. Die ProtagonistInnen, die sich in Spielfilmen oder Serien verlieben, die sind auch oft so Mitte 20 bis Mitte 30. Anders war es zum Beispiel bei dem vielgelobten Film Wolke 9, in dem es auch ältere Menschen gibt, die aktiv lieben und fürsorglich sind. Und jetzt bald soll es auch eine Neuerung in der Dating-Welt geben, in den Dating-Shows. RTL plant den Golden Bachelor.
Also quasi ein Bachelor für Leute jenseits der 30, um es mal so zu sagen. Gab es auch schon in den USA und lief richtig gut. Die Einschaltquoten waren höher als bei jeder Bachelor-Staffel vorher.
Der Golden Bachelor im US-Format war der 72-jährige Gary Turner. How lucky would I be to find. Wie schön wäre es, die zweite große Liebe meines Lebens zu finden, hat Gary Turner gefragt. Und mit dieser romantischen Frage wirbt RTL jetzt dafür, sich für den Golden Bachelor in Deutschland zu bewerben. Ab 60 Jahre ist die Bewerbung für den potenziellen Bachelor und die Kandidatin seit Mitte März geöffnet. Ist vielleicht noch die Frage, ob sich da in Deutschland genug mutige Ü60-Menschen finden.
Ich muss trotzdem sagen, ich finde diese Altersbeschränkung gut, ne? Weil ich hätte solchen Formaten durchaus zugetraut und hatte auch so ein bisschen die Befürchtung, dass dann da irgendwie so ein Typ mit 70 steht und, keine Ahnung, Frauen um die 35, 40 oder irgendwie sowas.
Das wird ja auch wieder zur Heteronorm passen, der ältere Typ, die jüngeren Frauen. Gerontopsychologin Eva-Marie Kessler hat zumindest gesagt, dass sie glaubt, dass jeder Beitrag, der das Bild vom unattraktiven Alter hinterfragt, erstmal gut ist und dass auch der Golden Bachelor da Potenzial hat, einen Beitrag dazu zu leisten.
Auch wenn der Golden Bachelor und seine Auserwählte sich tatsächlich keine 3 Monate nach der Hochzeit schon wieder haben scheiden lassen. Ich bin bereit für den Golden Bachelor, auch im deutschen Fernsehen. Und tatsächlich ist es so, in den USA, da soll es bald auch eine Golden Bachelorette geben. Und das finde ich tatsächlich auch irgendwie nochmal ganz positiv, ne? Unter dem Aspekt, dass irgendwie oft ältere Männer als erstrebenswert irgendwie angesehen oder dargestellt werden und ältere Frauen nicht. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass die gesagt haben, hier, Bachelor lief doch super, jetzt machen wir auch nochmal eine Bachelorette in Golden. Kleiner Themensprung an dieser Stelle und zwar ins Liebestagebuch. Und da machen wir diesmal einen Ausflug nach Südafrika. Und zwar mit Caro und ihrem Freund Jones. Die verbringen dort einen Monat gemeinsam und die arbeiten da auch. Und Caro und Jones, die wohnen sonst in getrennten Wohnungen, weil die tatsächlich beide ihren eigenen Rückzugsort behalten wollen. Und ja, der Start in diese gemeinsame Zeit in Südafrika war bei aller Freude tatsächlich auch eine Herausforderung, erzählt Caro. Und das hat unter anderem mit der Wohnsituation zu tun.
Das war eine echt krasse Umstellung, weil wir hatten uns dann zu dem Zeitpunkt, ich glaube, dann 3 Wochen oder so nicht gesehen und auch halt sehr wenig gesprochen. Und das erste Aufeinandertreffen, also wir haben uns dann in unserem Airbnb getroffen. Jones war einen Tag eher schon da. Und ich bin angekommen und er hatte mir so mein Lieblingsmüsli gekauft und so und hat gesagt, ja, komm erstmal an und du hast bestimmt Hunger und isst was und so. Und das fand ich sehr aufmerksam von ihm. Und er hat dann aber an seinem Laptop irgendwas gemacht. Und für meine Erwartung, welche auch immer ich da hatte, saß er irgendwie ein bisschen zu lange am Laptop und hat sich nicht so richtig interessiert. Also er hat nicht direkt gefragt, so, wie geht's dir, wie war die Reise und so. Also meine Erwartung war irgendwie mehr so Freude oder Interesse irgendwie. Und dass er seinen Laptop weglegt und mich sieht und mich fragt, wie es mir geht. Und seine Art, mit solchen Situationen umzugehen, ist aber erstmal so ein bisschen beobachten und gucken und mich ankommen lassen. Und das war alles total nett gemeint, aber ich war davon irritiert, dass er auf seinen Laptop guckt und nicht mich anguckt. Konnte mir einen zynischen Kommentar nicht verkneifen. Dein Laptop und dein Handy, das scheint dir ja wichtiger zu sein als mir, so in die Richtung. So ein Nebenbei-Kommentar, der so sagt, so ey, warum guckst du mich nicht an und warum interessierst du dich nicht für mich, was ich so hätte formulieren können? Aber in dem Moment war ich verletzt oder habe mir gedacht, so, ja, okay, der interessiert sich gar nicht für mich. Und deswegen habe ich dann diesen Kommentar abgegeben, der ihn abgefuckt hat. Und dann haben wir uns direkt angezickt und haben aber auch festgestellt, okay, warte mal, lass uns doch einmal die Ebene verlassen und darüber reden, wie wir miteinander reden und was eigentlich unsere Erwartungen sind und so. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesprochen. Ich habe ihm 5 Minuten zugehört, er hat mir 5 Minuten zugehört und wir haben einfach uns erzählt, was unsere Erwartungen sind und wie es uns geht und so und was wir uns wünschen, ohne das irgendwie zu bewerten oder so. Und das war sehr hilfreich, weil ich dann verstanden habe, dass er eigentlich sehr süße Sachen gemacht hat, also und sich auch gefreut hat, mich zu sehen und mir einfach ein bisschen Zeit geben wollte. Genau, und er konnte dann auch meine Erwartungen, die ich nicht formuliert habe und die er gar nicht erfüllen konnte, wenn ich sie nicht formuliere, dann irgendwie verstehen und dann haben wir uns dann wieder zusammengekriegt. Und da waren wir quasi von in einer großen Wohnung zusammenwohnen zu jeder in einer eigenen Wohnung zu in einer kleinen Einzimmerwohnung zu zweit 1 Monat. Und das war, ich sag mal, eine spannende Erfahrung, sich da für die Zeit wieder so darauf einzustellen, dass das jetzt so ist. Ja. Ich rede auch gerne beim Essen, also wenn ich frühstücke und Kaffee trinke und dann ich quatsch dann gerne einfach und mache Pläne und so. Das macht mir sehr viel Spaß. Und das kollidiert dann so ein bisschen mit seinem Bedürfnis nach eher Ruhe und erstmal sich konzentrieren und erstmal bei sich bleiben. Ja, da mussten wir so ein bisschen Lösungen finden. Und inzwischen weiß ich das natürlich auch, wie er so drauf ist. Er weiß, wie ich so drauf bin. Und dann lassen wir uns da irgendwie auch sein. Und wir mussten uns wirklich Räume schaffen, dass wir uns auch mal aus dem Weg gehen, damit das funktioniert. Und es hat mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Ja. Das ist zwar irgendwie anstrengend, aber hält es auch aufregend. So. Es wird nie langweilig. Ja. Und solange die guten Momente überwiegen, ist das völlig, völlig fein für mich. Ja.
Das ist bei den beiden nie langweilig. Das ist perfekt fürs Liebestagebuch und weitere spannende Geschichten von Caro und Jones. Vielen Dank an dieser Stelle nicht nur an Caro, sondern auch an Annika Landsteiner für die persönlichen Geschichten und Infos zum Thema Scham. Ihr Buch, das heißt Sorry Not Sorry, über weibliche Scham. Das ist im Rowohlt Verlag erschienen und kostet 20 Euro. Und ich habe jetzt noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Wenn ihr auf der Suche seid nach Deep Talk über Kinks, Gewalterfahrungen oder psychische Erkrankungen, dann ist der Podcast Tabulos genau das Richtige für euch. In einer der neuen Folgen, da geht's um Lou. Die ist schon mit 18 ins Porno-Business eingestiegen. Und zuerst, da zeigt sich Lou einfach nur nackt auf einer Cam-Website. Aber schnell kommt dann das erste Drehangebot. Ein unterzeichneter Exklusivvertrag und Manipulation in der Branche bringen Lou dann tatsächlich dazu, Sachen zu machen, die sie eigentlich überhaupt nicht machen will. Lou geht so lange über ihre Grenzen, bis sie einen Nervenzusammenbruch hat. wie Lou ihren Weg raus aus der Depression und rein in eine gesunde Erotikbranche gefunden hat, das hört ihr in einer der neuen Folgen von Tabulos. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Mittwoch in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wie immer, meldet euch sehr, sehr gerne mit Rückmeldungen, Themenwünschen oder Fragen unter mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Habt's gut!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.